Guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zusammen mit Reinhard. Vielen Dank für die tolle Einleitung, liebe Antje. Da gibt es viel zu erzählen. Ich habe das nicht ganz geschafft in dem Buch, was ich heute ein bisschen aufleuchten lassen möchte, in und durch die Predigt, das alles aufzuschreiben, was ich erzählen kann. Von dem, was Gott schon gemacht hat in meinem Leben, in unserem Leben. Moment, die Technik. Ja, jetzt ist die Frisur halt ganz wieder ruiniert. es sollen noch andere Bände folgen, hoffe ich. Und in diesem Buch, was ich heute praktisch schon ein bisschen mit vorstelle, geht es um die Jahre der Formierung, des Hinfindens zu dem, was Gott in unserem Leben jetzt so alles schon gemacht hat. Wie kommt man dazu, zu einem Missionar zu werden? Darum geht es ein bisschen in diesem ersten Band und Buch, die Präsenz nach dem Tod ist vor dem Leben. Und da möchte ich euch eben heute ein bisschen eine kombinierte Predigt und Lesung geben und hoffe, dass es gut hinhaut. Schauen wir mal. Helft mir mal bitte geschwind. So, ihr kennt dieses Zeichen Daumen hoch oder Daumen runter bei meinen Vorschlägen, die ich euch jetzt da unterbreiten möchte ein bisschen. Was haltet ihr davon? In Limassol, da bei uns in Zypern, da gibt es einen Hafen, der hat einen Teil, das ist so eine Art Schiffsfriedhof, da liegen all diese Kreuzfahrschiffe, so Riesenteile mit Tausenden von Plätzen, auf Halde praktisch schon ein ganzes Jahr. Was denkt ihr, wäre das geschickt, wenn man da, wenn man das einfach als Autotransporter benutzt, so ein Schiff? Oder die ganzen 5, 6, 7 liegen da immer rum? Komm, Daumen hoch, Daumen runter. Daumen runter. Daumen hoch, okay. Daumen runter. Okay, vielleicht was für die Damen mehr. Was denkt ihr? Ihr habt alle eine Waschmaschine. In Zypern gibt es wunderbare Kartoffeln. Also die sind echt gut und groß, aber die haben von dieser, das ist so kupferfarben, diese Erde, sind da immer so fast wie ein Stück Stein, Brösel an diese blöden, also angebacken an die Kartoffeln. Was denkt ihr, das kann man doch geschwind durchwaschen in der Waschmaschine, so, oder?
Das ist jetzt klar, nein.
Einmal, okay. Da immer. Okay, hier sind die ökonomischen Damen. Okay. Letzte Frage. Jetzt sind wir ja im Zeitalter vom E-Auto, aber das funktioniert ja alles noch nicht so schnell. Was denkt ihr jetzt, also wenn man jetzt in Urlaub fahren will, jetzt ist ja die Zeit, manche haben so einen Wohnwagen-Anhänger. Also was denkt ihr, kann man das nicht auch gerade so gut an einer E-Bike anhängen? Okay. Naja, also irgendwie ist da Unstimmigkeit so. Ah, okay. Gut. Mit der Technik. Ja, also wir merken, es ist ein bisschen schwierig, gell? Also mit so Sachen. Der Eindruck beschleicht einen, dass es irgendwie zusammenpassen muss. Ja, oder? Was denkt ihr? So ein Gerät oder so, ja, wenn man Dinge koppelt. Also jedes Ding hat oft so eine genaue Bestimmung und die hat der es gemacht hat oder designt hat, sagt man heutzutage, die hat der dem mitgegeben. Man kann nicht so einfach ein Kreuzfahrtschiff benutzen als Autotransporter. Da muss man das ganze Ding wahrscheinlich umbauen. Und ihr merkt, das ist eine Frage, Bestimmung von Dingen. Das fällt uns relativ leicht, das zu sehen, naja, das geht oder geht nicht, passt zur Bestimmung oder nicht. Man kann vielleicht Kartoffeln oder Kieselsteine in der Waschmaschine waschen, werden wahrscheinlich auch sauber, aber vermutlich wird das Gerät leiden. Ja, und das ist so ähnlich mit uns Menschen auch und uns Christen. Ja, was ist Bestimmung, was ist Berufung? Was ist denn das, wofür wir, du und ich, geschaffen sind? Da gibt es jetzt ein paar so generelle Vorstellungen oder Klarheiten, könnte ich sagen, die man aus der Bibel nehmen kann, gerade am Anfang. Wir sind alle irgendwie gerufen, an Ehe und Familie teilzuhaben. Ja? Der Herr sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist eine Art Bestimmung oder Berufung, die er uns mitgegeben hat. Wir sind berufen, zu arbeiten und zu ruhen oder zu feiern, könnte ich auch sagen. Feiertag, Ruhetag. Also da ist was Grundsätzliches irgendwie uns mitgegeben. Ihr findet das alles in den ersten Kapiteln vom 1. Mose schon. Aber das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, nicht alles. Es ist irgendwie unbefriedigend, wenn wir nur mit so ja, diesem globalen Denken auf uns zu tun haben. Und ich möchte uns heute vorstellen einen Typen, bei dem es ziemlich konkret geworden ist. Jemand aus dem Alten Testament, da sind wir also 2700, 800 Jahre entfernt von unserer Zeit. Aber ich denke, was der erlebt hat, dürfte für uns auch aktuell werden können, wenn wir es denn aktuell werden lassen. Und zwar sind wir da in der Gegend zwischen 790 und 740 vor Christus. Und der Typ, der hat so eine Art Berufung als, ja, so eine Art Journalist, könnte man sagen. Ja. Also der mischt sich ein und hat überall seinen Senf dazu zu geben und ist so eine nationale Größe. Der König zu der Zeit ist einer von diesen Jerobeams. Also wer da liest im Alten Testament, da gibt es mehrere oder zwei, die wir kennen. Und das ist der zweite der Jerobeams. Und jetzt interpretiert unser Journalist für diesen König und dieses Volk Nordisrael, so was so die politische und geistliche Großwetterlage ist. Da hat er viel Gutes zu berichten. Das ist so eine Art goldenes Zeitalter für das Nordreich. Denen geht es gut, wirtschaftlich, politisch ist so, dass der große Feind im Osten, Assyrien, dass der sich mit anderen beschäftigt. Man würde sagen, die heutigen Syrer, Aramäer da oben. Und dadurch lässt er Nordisrael ziemlich in Frieden und die können machen, was sie wollen. Und das läuft ziemlich gut. Ja. Der Rubel rollt, alles geht wunderbar. Und zwar ein ganzes Menschenalter lang, 41 Jahre, solange dieser zweite Jerobeam dran ist. Und obwohl die alle ziemlich, heute würde man sagen, säkular drauf sind. Die machen, was sie wollen. Die haben nichts mit geistlich groß am Hut. Ja, das ist nicht das. Das Alte Testament sagt, die sind am Götzendienst unterwegs. Ja, und anscheinend schaut sich Gott es an und stellt sich da irgendwie dazu. Und das ist der Inhalt der Botschaft von diesem Jona ben Amittai. Manche kennen den vielleicht vom Kindergottesdienst, der Jona, ja, das ist der mit dem Fisch. Der ist dieser Journalist, dieser Ansager, dieser Prophet. Ja, das Volk Israel darf solche Leute haben, die nicht nur eine politische, sondern auch eine geistliche Durchsicht, eine Draufsicht haben, die von Gott kommt. Und der ist so einer. Zweites Königsbuch, wer es nachlesen will, Kapitel 14, 25 und da drumherum kann man da ein bisschen das Gefühl kriegen, was da läuft. Jona sitzt also super im Sattel. Ja? Das rennt richtig gut mit diesem Jerobeam, weil man liebt sich, denn der eine sagt dem anderen Positives an und er muss nichts verändern. Eigentlich super, ja, also kann man eigentlich so gerade so weitermachen mit dem Götzendienst und allem, was wirklich gegen diesen Gott Israels gerichtet war im Nordreich. Das läuft so lang gut, wie ein gewisser assyrischer König, nämlich der heißt Adad-Nirari, der Dritte, der macht gerade eben den Syrern die Hölle heiß. Die Syrer sind die oberhalb oder nördlich von Nordisrael. Da ist er beschäftigt. Und wir hören aus dem Königsbuch, und da hätte ich jetzt gern, dass er die Bilder zeigt uns. Wir hören aus dem Königsbuch und generell, dass diese Großkönige, gerade die Assyrischen in dem Moment, die verlangen Tribut von ihren unterjochten Völkern. Ja? Also das geht nicht so einfach ohne ab. Da wird hohe Steuer verlangt. Und hier sieht man sie dann, also ich weiß nicht, ob das jetzt Hebräer sind, aber die waren auch da drunter. Die haben schön und brav nach Ninive Tribut abgeliefert, Steuern, ja? Geschenke und alles ist dorthin gekarrt worden. Und Israel war normalerweise auch darunter, und das wurde jetzt einfacher, das findet er dann im Königsbuch. Die konnten mal aufatmen, okay, jetzt ist die Steuerlast und der Druck nicht so hoch auf uns. Jetzt muss ich selber drücken, schauen wir mal. Jawohl, hier seht ihr den Herrn Adad-Nirari, den Dritten, und andere, die schauen auch ähnlich aus, zumindest in der Selbstdarstellung. Die haben sich da verewigt auf Marmor und sonstigen Steinplatten. Der in der Mitte mit dem Sonnenschirmchen und dem Typen, der das hält. Also die waren ziemlich mächtig drauf, zumindest so, wie sie sich selber gesehen haben. Und jetzt kommt Berufung, Bestimmung. Dieser Jona hat tatsächlich Gott gehört. Es war jetzt nicht nur Journalismus, sondern es war wirklich Hören der Stimme Gottes im Alten Testament. Da gab es nicht so furchtbar viele in der Zeit, die den Geist Gottes hatten und Gott hören konnten. Aber Jona schon, der durfte Gott hören. Und jetzt hört er ihn ein zweites Mal, o Schreck. Und er hört, dass ja, Gott seinen eigenen Kopf hat irgendwie. Und es scheint für uns so, wenn man das liest, wie wenn aus dem Blauen raus Gott da um die Ecke kommt und sagt, so, jetzt gehst du zu den Herren da, ja, in Nineveh, und sagst denen mal, wie sie mit mir in Kontakt kommen, wie sie ihre Sünde, ihre Probleme erledigen. Und Jona denkt sich, nicht ohne mich. Ich habe noch ein paar Pläne im Leben, denn diese Assyrer waren nicht gerade für ihr Zartgefühl bekannt, sondern eher für die Grausamkeit und Brutalität, mit der sie da umgegangen sind. Hier sieht man so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, also rechts in ganz überlebensgroß dargestellt, die assyrischen Heere und Angreifer, und dann so eine Art, ich denke, das ist so eine Art Rambock-Belagerungswagen, und ganz im Hintergrund von einer Stadt sind die, die es nicht geschafft haben. Ja? Also nicht gerade angenehm. Ja? Oder hier nochmal so was Ähnliches. Links so angedeutet so eine Stadt, waren wahrscheinlich Dörfer so von der Größenordnung her, und rechts eben da auch wieder auf so einem erhöhten Teil diese Bogenschützen, und da fallen welche runter, die da abgeschossen sind. Also da geht es zu und her. Und hier der König stellt sich immer gerne dar. Da gibt es sehr viele Steintafeln mit Löwen, die also ein paar Bogen und Sehne geschossen werden. Und hier ist so ein Löwe, der hat schon einen Pfeil im Kopf stecken, und der König, der gibt ihm noch schier den Gar aus. Ja. Also das ist so ein bisschen, wo er mitkriegt, wie die sich selber gesehen haben. Und Originalton Assur-Nassirpal II., das ist immer ein Jahrhundert vorher, der brüstet sich und sagt: Ich stürmte die Höhen der Berge und nahm sie ein. In der Mitte der mächtigen Berge schlachtete ich sie ab. Mit ihrem Blut färbte ich die Berge rot wie Wolle. Ich schleppte ihre Besitztümer weg. Die Köpfe ihrer Krieger schlug ich ab und schichtete sie auf zu einer Säule gegenüber ihrer Stadt. Ihre jungen Männer und Mädchen verbrannte ich mit Feuer. Schön, gell? Hier zum Beispiel auch nett, wie man umgegangen ist mit Gefangenen. Also da war man sehr kreativ. Man hat schon mal am lebendigen Leib irgendwelche Hände, Füße, Nasen, Ohren abgeschnitten oder Augen geblendet. So ging das dazu. Und zwar, das war die Methode: Einschüchtern und klein machen und richtig den Widerstandswillen brechen auf die Tour. Es ist also bitte völlig verständlich, oder nicht, wenn dieser Jonas sagt: Dankeschön, Herr, such dir bitte irgendeinen anderen, ja, für den Job. Nicht mit mir. Und ihr kennt die Story, ja, Sonntagsschule und so. Er haut ab oder versucht's, wegzukommen von dem, was Gott sagt zu ihm. Irgendwie sind wir doch da alle mit unserem Verständnis beim Jona und nicht bei Gott. Wie kommt Gott auf so etwas Schlimmes, ja, und Schreckliches? Also da möchte ich euch mal ein bisschen vorlesen mit diesen Kämpfen, wie das so für mich war auch. Wenn du es mit Gott zu tun kriegst und das nicht geradezu kongruent ist, was die beiden ja jetzt miteinander haben wollen. Carly begann mit der göttlichen Präsenz zu streiten. Du kannst doch echt nicht von mir verlangen, dass ich die Farben zurückbringe nach 2 Jahren. Wie sehe ich denn dabei aus? Wehrte sie heftig den Impuls ab, den Angelas Zeugnis oder Geschichte ausgelöst hatte. Stille. Bei Reimersbachers gab es jetzt Schokoplätzchen und man ging zur Tagesordnung über. Die Stille sprach aber immer noch laut und glockenklar zu ihr: Das kannst du nicht von mir wollen. Es waren doch bloß wertlose, verdrückte Tuben, verteidigte sich Carly innerlich, während sie sich noch Tee nachschenken ließ. Wieder Stille. Es war klar, was sie tun sollte. Die Stille war da und sie blieb einfach. Am nächsten Morgen war sie immer noch da. Mist! Die göttliche Präsenz sprach nicht mehr. Aber es war offensichtlich, was sie von Carlys Abwehrmanövern hielt. Diese Stille hatte Gewicht und ein Gesicht. Das Gesicht war nicht zudringlich, nein, da war keinerlei Zwang. Es war eben da, ein edles Gesicht, das beobachtete. Jemand sah sie wortlos an. Die Augen nach unten gerichtet. Jemand, der alles wusste, der traurig war oder vielleicht nicht traurig, aber gespannt. Gespannt darauf herauszufinden, aus welchem Holz sie geschnitzt war. Ja, diese Präsenz war gewichtig da. Sie wartete einfach. Sie schaute ihr dabei zu, wie sie schlief, aß, sich unterhielt, lernte, las, Rat fuhr. Was würde sie tun? Was steckte in ihr drin? Carly aber wollte nicht. Jeder feuerspeuende Drache wäre entgegenkommender gewesen. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Sie blieb in ihrer Festung. Carly nahm allein bei dem Gedanken, dass sie Dr. Schmidhofer in die Augen schauen und erzählen sollte, dass sie Farben hatte mitgehen lassen, reißaus. Nein, das wäre oberpeinlich. Wie stehe ich da? Im Leben nicht. Niemals. Den karmesinfarbigen Sonnenuntergang, den sie gemalt hatte, hatte sie inzwischen verschenkt. Nur weg damit, zum Glück. Aber der ziemlich goldorange Fuchs, ein anderes Bild, hing an der Wand schräg gegenüber ihrem Bett und sah sie auch nur wortlos an. Immer wenn er sie enttäuscht anschaute, wehrte sie wieder ab. Das ging eine komplette Woche so. Dann eine zweite. Carly zerbröselte. Sie stellte sich zum 1000. Mal eine Bereinigung der Sache bei Schmidhofer vor. Sie machte Kassensturz. Nicht wirklich schwer als Studentin. Zum x-ten Mal peilte sie auch über den Daumen, was die Farbe in den gemopsten Tuben wohl wert gewesen war. Und fühlte sich ausgetrocknet wie eine Mumie, denn das Ergebnis erschöpfte sie. Die Scham rangierte wie ein Güterzug auf ihr hin und her. Es war zermürbend mit dem Gesicht, denn leise, aber bestimmt meldete sich eine Stimme bei den unmöglichsten Gelegenheiten und drängte: Gesteh es Schmidhofer ein mit den Farben, stell das richtig, bring das wieder in Ordnung. Sie wollte nun die Stimme, die Präsenz, nicht einfach wegwischen. Dazu war sie ihr doch zu kostbar. Andererseits wollte sie stur bleiben und nicht tun, was sie verlangte. Sie empfand das alles als gigantische Zumutung und empörte sich, lehnte sich auf. Andererseits war ihr bewusst, dass niemand anderer als sie selber sich das Dilemma eingebrockt hatte. Und das brachte sie noch mehr auf. Es funktionierte nicht einmal, die Sache auf die Kollegin, Frau Gertrud abzuschieben. Das Gesicht lächelte nur müde und blickte in die Weite. Mit dem, was Gott manchmal zu uns sagt, sind wir ganz schön herausgefordert. Das ist jetzt eine Herausforderung, dem Gewissen, könnte man sagen, zu folgen, Dinge richtig zu stellen. Das ist notwendig, dass Gott einen Dienst, der trägt und in die Weite reicht, da draufstellen kann, dass wir Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Das ist manchmal nicht einfach und das ist so ein Ausschnitt, wo es mir nicht leicht fiel, aber dann ein Gott-Resultat dabei rausgesprungen ist. Jona hat jetzt eine andere Herausforderung. Wohlgemerkt, Jona ist kein Newcomer, kein Neubekehrter. Der geht mit dem Herrn. Aber das ist jetzt richtig so ein Quantensprung in seiner Berufung, denke ich, dass Gott um die Ecke kommt und sagt, Jona, jetzt hätte ich gerne, dass du zu den Feinden gehst, ja, Assyrer. Was Jona nicht weiß, ist, Gott hat einen Plan. Und zwar einen genialen. Da kommst du oft nicht drauf, ja, was Gott vorbereitet hat, was er geplant hat. Du kannst nur wählen, du oder ich, den Schritt, den er uns in dem Moment jetzt zeigt, zu tun oder nicht. Vertrauen, investieren oder nicht. Im Fall von Jona war alles vorbereitet. Müsst ihr euch vorstellen, es gab eine Schwächeperiode im Assyrischen Reich. Zur gleichen Zeit, wo Jona da im Nordreich dient. Jona ist aber von der Grundeinstellung weitest weg von dem, wo das Herz Gottes gerade ist. Der sagt sich, könnte doch am liebsten eine Atombombe drauffallen, ja, auf dieses Ninive. Das hätten die verdient. Und so predigt er auch später. Ja, also. Wenn man jetzt schaut, was läuft in Assyrien, in Assur zu dem Zeitpunkt, Da gibt es eben den Adat Nirari, den ich schon erwähnt habe. Und der leitet so diese Periode ein, indem er einen ja, Monotheismus, so ein Ein-Gott-Glauben eher ermutigt. Das ist zentriert auf die assyrische Gottheit Nebo. Nach dieser Zeit gibt es einige schwache Könige, beziehungsweise die kriegen richtig Druck während ihrer Regierungszeit. Da ist zum Beispiel ein Salmanassar, der wird bedrängt von seinem eigenen obersten Heerführer, der heißt Shamshi-Ilu. Der gibt ihm also richtig eine harte Zeit und er muss kämpfen, dass er auf seinem Thronsessel sitzen bleibt. Aber am schlimmsten erwischt es einen Herrn, der heißt Assurdan III. Für den bricht in seinem 9. Regierungsjahr die Hölle los, buchstäblich. Mal schauen. Am 8. Juni 763 vor Christus kommt eine totale Sonnenfinsternis um die Ecke. Die sehen die in Mesopotamien einen ganzen Morgen lang, wenn auch partiell. Und danach kommen zwei große Epidemien, Plagen. Schon mal gehört irgendwo, ne? Pandemie und so. Die erste Epidemie, das ist dokumentiert, die zieht einige Rebellionen für diesen Assurdan nach sich in verschiedenen Provinzen seines Assyrien. Der hat also ziemlich zu rudern. Und dann kam noch eine zweite Epidemie obendrauf. Wir wissen nicht genau, welcher Natur das war. War das ein Virus oder was war's? Aber wir wissen, dass diese Dinge kamen. Und glaubt mir, der normale assyrische Mann auf der Straße, der dürfte das hoch interessiert mitverfolgt haben, was da an den Gestirnen, sprich der Sonne, so alles sich bewegt hat. Ihr seht hier so ein Rollsiegel und wenn ihr über diesen Figuren schaut, seht ihr, das sieht man oft bei den assyrischen künstlerischen Darbietungen, die Gottheiten, die sie angebetet haben, und zwar in Form der Gestirne. Ja, da gibt es den Mond, Mondsichel links, sogar die Plejaden angedeutet und eben nicht den Weihnachtsstern, sondern einen anderen über den Herrschaften, die da unten sind, wahrscheinlich irgendwelche Könige. Das heißt, der normale Mann auf der Straße war sensibilisiert für das, was eigentlich hätte durch Jona kommen sollen und wo der aber bockbeinig dasteht und sagt, niet, ohne mich, sucht einen anderen. Das ist mir zu heiß. Ich habe noch Pläne im Leben. Ja, dann haut er ab und versucht nach Spanien zu kommen. Das ist eine dreijährige Schiffsreise damals, die alles Geld verschlungen haben muss, was der hatte und praktisch die Gegenrichtung von dem, was er machen soll. Diese Schwächeperiode hört wieder auf mit Tiglath-Pileser, dem Dritten. Ihr kennt ihn vielleicht von eurer Bibellese. Der heißt auch mit anderem Namen Pul und der begegnet einem zum Beispiel in der zweiten Chronik 28,20. Da hat sich der judäische König die falsche Rechnung aufgemacht. Er hatte nämlich beigepfiffen, diesen Tiglath-Pileser, und hat gedacht, naja, das ist immer noch ein schwacher König. Der hilft mir gegen meine Feinde, aber mitnichten. Lest selber nach. Das ging nicht so ganz gut für diesen Ahas von Juda aus. Was ich aber noch uns zeigen möchte, ist, Gott hat ein verbrieftes Recht darauf, dass Jona sich parat hält. Und nicht nur der Jona, das war ja eigentlich nur ein Einzelner. Ganz Israel, warum? Einen Dienst im Ausland, ja, in dem Fall. Das steht so im alttestamentlichen Vertrag. Ihr kennt es als Altes Testament. Da hat Gott dem Abraham nämlich angekündigt: Abraham, ich will dich segnen, ich mache ein Volk aus dir und du sollst richtig den Segen von mir in besonderer Weise erfahren. Und dann sollst du andere segnen mit dem, was du bekommen hast, beziehungsweise dann ihr als Volk Israel. Ihr sollt ein Segen sein. Ja? Ich will dich segnen, ihr sollt ein Segen sein. Das ist das, der Cantus Firmus vom Alten Testament, eigentlich von Gott her gedacht. Das heißt, er hebt ein Volk auf, um es für alle, für die Menschheit, die er nach wie vor liebt, auch im Alten Testament, auszurüsten und dorthin zu schicken, dass die auch an dem Segen Anteil nehmen sollen und können. Das steht jetzt nicht im Buch Jona, wenn man das nachliest, aber das ist mitzudenken. Ja, im Alten Testament hat Gott eigentlich die Dinge so hingestellt, so vorbereitet. Aber Jona will dann nicht reintreten in diese Aufgabe, in diese Berufung. Weiß nicht. Manche Dinge, die ändern sich anscheinend in Jahrtausenden nicht so furchtbar viel, denn jetzt sind wir ein paar Runden weiter. Das Volk Gottes ist jetzt ein erweitertes, ja, aus allen Völkern sind wir gerufen und haben im Grunde den gleichen Auftrag. Ja, mit dem Segen, den wir empfangen haben, sollen und dürfen wir zu anderen hingehen und die auch segnen oder ihnen Anteil geben, ihnen die Möglichkeit überhaupt geben, in diesen Segen, den wir selber haben, auch reinzukommen. Aber ja, die Frage ist, wen dürfte der Herr heute rufen, ja, und sagen, hey, Franz Xaver, das wäre richtig schön, wenn du jetzt nach Kabul gehst. Ja, Beirut, was haben wir noch, Mosul. Und dort darfst du meine Barmherzigkeit ausrufen. Das darfst du denen vermitteln, dass die auch umkehren können, ihr Leben umdrehen, verändern, von ihrer Brutalität lassen und Anteil nehmen an dem, was du schon lebst und gesegnet bist damit, den Frieden, den du hast. Für uns, ja, Matthäus 28, ihr kennt es alle, Missionsbefehl heißt es, wo Jesus sagt, geht ihr jetzt hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Also größer kann man es nicht formulieren und kann man auch nicht denken. Aber das ist das Anliegen dieses Gottes, der wirklich seine Menschheit nicht vergessen hat. Apostelgeschichte, wenn ihr euch anschaut, was haben sie denn gemacht, die Ersten, die gerufen waren? Sie sind hinterm warmen Ofen sitzen geblieben und hatten eine Good Time in Jerusalem. Wie lange? Bis Gott erlaubt hat, dass eine Verfolgung entsteht oder ausbricht, die zur Folge hatte, dass sie alle zerstreut wurden. Ja? Und plötzlich waren sie dann in allen möglichen Kontexten und Ländern, aber nicht, weil sie da freiwillig hingegangen wären. Interessant für die Gegend von Ninive, also sprich das, wo Gott den Jona hingeschickt hatte, dass parallel zu der Entwicklung des Christentums hier bei uns im Westen, ja, unsere Länder hier, gab es eine ähnliche, die immer noch oder dazu geführt hat, dass es immer noch heute sogenannte assyrische oder chaldäische Christen gibt, die aus diesem Raum um Ninive, also Mesopotamien, herstammen. Das war schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus der Fall, dass die erreicht wurden. Und sie gibt es bis heute. Ich war auf einem Einsatz in Brüssel als junger Christ und habe welche getroffen und habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich noch nie im Leben von sowas gehört hatte zu dem Zeitpunkt. 1985 war das. Jetzt ist es so, aus unserer Sicht als Langzeitmissionare, dass du sehen kannst, wer engagiert sich denn? Wer ist denn da in dieser Region, in dieser Weltgegend? Aber nicht nur dort. Und ich kann euch berichten, da gibt es Missionare von unterschiedlichen Nationalitäten. Die größte Gruppe darunter, die der Amerikaner. Und zwar egal, wo wir sind. Und wir waren schon ziemlich an verschiedenen Orten dieser ganzen Welt. es wirkt so, dass du immer als erstes auf amerikanische Freunde triffst. Anscheinend ist in deren Kultur oder vielleicht auch geistlicher Kultur das so integriert, dass man das für normal hält, dass da viele rausgehen und da viele sind. Man trifft auch Norweger, wie ich euch erwähnt habe, Abil. Ja. Norwegen ist eine Nation, die hat etwa 5 Millionen Einwohner. Oder auch Schweizer, die haben 8 Millionen. Also manchmal ist es disparat. Wir in Deutschland haben wie viel? 80 Millionen. Und gut, Christen davon sind natürlich weniger. Aber dennoch, also ich möchte das als Wunsch ausdrücken. Mögen doch mehr als bisher auch Deutsche sich rufen lassen. Die neuen Nationen, die aufs Feld kommen, sind Chinesen und Brasilianer. Wir durften gerade auch welche empfangen in Zypern, die im Nahen Osten und zwar in den schwierigen Kontexten gearbeitet haben. Ich hatte gerade das Vorrecht, ein YWAM-Team aus Costa Rica, das ist eine ziemlich arme Nation, damit zu helfen, dass die sich in Beirut einpflanzen, und zwar genau da, wo es gerade den Hafen weggeblasen hat seit dieser Explosion. Also irgendwas ist da seltsam in den Zahlen. Mein Vorschlag, das zu interpretieren, ist, dass das mit Benedikt von Nursia zu tun hat. Benedikt, das ist immer 5. 6. Jahrhundert in Deutschland, in Italien und dann mit Wirkung auch auf Deutschland. Benediktiner haben auch unser Land geprägt. Und es geht die kleine Episode von Benedikt, dass der irgendwelche vagabundierende Mönche vor der Nase hatte und sich geärgert hat, weil er fand, das ist kein gutes Zeugnis für Christus, wie die da gelebt haben. Und er hat in seine Ordensregel die sogenannte Ortsstabilität reingepackt. Also ein Benediktinermönch, wenn der nicht eine besondere Erlaubnis hatte, dann war der ortsstabil und hat dort seine Tomaten gepflanzt und geerntet. Und diese Draufsicht oder dieses Lebensgefühl, glaube ich, hat unser Volk intensiv geprägt, was nicht falsch und schlecht ist. Ja. Da gibt es Psalmen, Weisheitsliteratur, die sagen dir, bleib im Lande und nähre dich redlich. Aber manchmal hat man das Gefühl, das, was Jesus als sein Testament hinterlassen hat, ist hinten runtergefallen. Und das bleibt aber nach wie vor auch in unseren Zeiten die Aufgabe, die Gott uns anvertraut und auch seine Fragen stellt. Wie stellen wir uns da dazu? Sind wir mehr wie der Jona oder mehr wie die Leute, die da schon auf dem Feld sind? Was kann das jetzt bedeuten für dich und mich in der Gemeinde? Ja? Wir sind ein Stück ortsstabil, wir sind ja an dem Ort. Ich denke, man kann eine Kultur schaffen, die das ermutigt, dass jemand rausgeht, der diese Berufung empfindet, der spürt, ja, das ist mein Ding, ich soll der sein, der geht. Über die 35 Jahre, die ich den Job jetzt schon mache, ist mir oft untergekommen, dass Eltern und Familien den Jüngeren, die gehen würden, oft das Leben sehr schwer machen und sagen, eigentlich hätten wir doch gerne, dass du hier Karriere machst, ja, in unseren vertrauten Formen, Umfeld. Man kann also wählen, glaube ich, auch als Gemeinde, ob man eine Kultur schafft, die das ermutigt, Jüngere, die zum Beispiel möglich macht, dass da Fehler gemacht werden, verspreche ich dir, die kommen, wenn du da in diese Richtung dich bewegst. Und gerade auch jüngere Leute, kriegen die dann Ermutigung? Wie werden die aufgefangen, unterstützt? Da kann man als Gemeinde sehr viel tun, glaube ich, oder als Familie auch. Und das Ermutigen. Manchmal ist, oder nicht nur manchmal, oft ein Prestigeverlust und ein Einkommensverlust. Also wer Missionar wird, der muss sich ein paar ganz harte Fragen stellen, ob er das will, aus den Systemen rauszugehen. Meine Beobachtung ist, dass in Deutschland eine Kultur da ist, die höchsten Wert auf Sicherheit legt. Das beißt sich. Man muss eine Entscheidung treffen, denn Mission lebt von Inkarnation. Du kannst nicht hergehen, das glaube ich mit 100% meines Herzens, du kannst nicht hergehen und politisch oder gesellschaftlich oder sonst wie irgendwelche Regeln aufstellen, die anderswo umgesetzt werden sollen und die alle praktisch so machen sollen, wie wir das hier am grünen Tisch ausdenken. Du brauchst die Menschen, du brauchst die Vermittlung. Zumindest hat Gott sich so entschieden, dass er so arbeiten will. Und er will immer die Person ganz. Und auch die, die eben so Fleisch werden in Hinterindien oder in der Kamtschatka. Du musst sichtbar werden im Lebensumfeld von einem anderen. Und er muss an deinem Leben irgendwas ablesen können. Sonst bleiben das Zahlen und Ansprüche. Aber eben, Jona ist so das Beispiel von dem, der ausweichen wollte. Ist nicht ganz gelungen, wir kennen die Geschichte. Auch Jesus hat sich rumgeschlagen mit dem. Vater, mach doch, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Mach doch, dass es einfach bleibt. Und die anderen haben es auch gedacht, hey, du bist doch der Messias, lass doch da mal ein paar Wunder springen und so. Das muss doch anders gehen. Man muss also auch zu diesem Aspekt als Einzelner und als Gemeinde Ja sagen. Was bedeutet das, ja, dass da Leid und ein Kostenfaktor entsteht? Aber die Botschaft ist es wert, vermittelt zu werden, rausgetragen zu werden, denn sie vermittelt Würde für einen Dalit in Indien, also einen der untersten Kaste, in dieser Kultur, ist es ein Quantensprung zu sagen, du bist wertvoll, weil der Messias ist für dich gestorben. Und jetzt kommt da gesellschaftlich was durcheinander, ja? Weil die anderen das ganz lustig finden, wenn die sich für klein halten und nicht aufbegehren. Also da kommt auch dann gesellschaftlich, politisch was in Gang. Anspruchsvoll. Gott will das. Gott will tatsächlich barmherzig sein. Man kann manchmal ausweichen und so innerlich das delegieren und sagen, naja, das ist was für Experten, für die Krankenschwestern, die wissen, wie das geht, die sollen gehen und da irgendwas machen. Wir bleiben hier und beschäftigen uns nicht so dringend, so direkt damit, weil wir haben andere Sachen, die sind auch herausfordernd hier bei uns. Macht Gott aber nicht. Ja. Er delegiert das nicht. Und das ist so ein Statement an alle. Ja. Geht hin in alle Welt. Nachdem das auf uns aber gewirkt hat jetzt, als Individuum herausgefordert zu sein, darf auch dazu gesagt werden, wir sind als Organismus, als Leib Jesu gerufen. Und so redet, glaube ich, Gott auch. Nicht jeder hat einen Ruf, jetzt auch gerade heute Morgen, also werden wir keine 20 haben, die sich nach Mosul berufen fühlen, glaube ich jedenfalls nicht. Ja?
Ich fände es jetzt total spannend, wenn du uns als typisch deutsche Frau sagen würdest, wie bist du dazu gekommen, dort zu gehen? Weil du bist ja so ein richtig typisch deutsches Exemplar, was mit Sicherheit aufgewachsen ist und Studium und allem drum und dran.
Das kann ich euch so nicht sagen, aber das habe ich tatsächlich in dieses Buch reingeschrieben, weil es verschiedene Bausteine waren, die zu dieser Berufung mit dazu gehört haben. Ich habe versucht, mir zu überlegen, okay, wo genau war das so? Was ich euch noch mitgeben wollte, da ist, muss ich geschwind überlegen, was ich mache mit dem Rest, ein Stück Führung zu berichten, dass Gott nämlich ein übernatürlicher Gott ist. Das ist ein Aspekt, den ich erleben durfte in meiner Führung und Berufung wenn wir es so nennen wollen. Und den aber, der ist aber nicht exklusiv oder sowas auf irgendwelche Missionare beschränkt. Ich lese euch ein Stück hier. Noch eins setzte die göttliche Präsenz kurz danach obendrauf: Post aus Biel. Es war nur eine Broschüre, die zu einem Seminar mit einem Dr. Reuben Smith einlud, den sie nicht kannte. Eine Woche lang Markus studieren, gähn. Induktiv, was immer das genau sein sollte, schön. Aber war sowas nicht ihr täglich Brot an der Uni gewesen? Die Broschüre jagte Carla trotzdem 100.000 Volt durch die Seele. Es war Smiths Kurzvita. Er arbeitete in Hawaii. Was? Wieder wusste sie mit der Präzision einer Nadel, die seismische Erschütterungen nachzeichnet, dass die Präsenz ihre Finger auch da drin hatte. Es war klar, dass Gott sie auf diesem Seminar haben wollte. Lust darauf hatte sie wie auf eine kalte Dusche. Der Zeitpunkt war schon bald. Wieder mal schossen auch die Schweizer Preise den Vogel ab. Dieses Geld hatte sie nicht, wirklich nicht. Sie wollte die Sache schon seufzend beerdigen. Da kam ihr ein ganz besonderer Kuhhandel mit der Präsenz in den Sinn. Also, wenn du das möglich machst, dass ich zu diesem Seminar komme und es auch bezahlen kann, obwohl ich kein Geld habe, dann glaube ich dir auch, dass du mich nach Hawaii bringst. Also der Kontext ist, dass ich dann dort ein Studium gemacht und beendet habe. Freude kam auf. Das war so dermaßen verrückt und jenseits dessen, was sie umsetzen konnte, dass es schon wieder entspannend war. Wenn das trotzdem klappte, dann musste es von Gott sein. Ich kann nicht alles lesen, aber ich möchte uns alle ermutigen, nachdem wir jetzt angeschaut haben, ja, Gott fordert uns raus, auch den Gott anzuschauen, der ein übernatürlicher Gott ist und der Pläne hat. Die Frage ist, wie kommt es zusammen? Lässt du es, erlaubst du, dass es zusammenkommt? Wir dürfen alle hier sitzen und den Heiligen Geist in unserem Herzen tragen, soweit ich jetzt mal von der Gemeinde ausgehe. Wir kennen Gottes Stimme und die wird sprechen. Ich glaube auch, dass sie heute Morgen schon zu dir gesprochen hat über deine Richtung, deine Bestimmung, deine Themen. Und ich würde uns da auch einladen, da hineinzugehen in so eine Zeit des Hörens und dem Nachspüren. Was ist es, was Gott dir und mir heute sagt in diesem Rahmen? Denn nur er kann das ja auch umsetzen, dieser Riesenplan, ja, geht zu allen Nationen. Das können wir gar nicht. Aber die Aufforderung ist, arbeite ich mit Gott zusammen auf seine Tour? Lasse ich mich ein auf diese Größenordnung, die manchmal uns an die Wand nagelt und überwältigt? Was sagt Gott dir gerade? Nehmen wir vielleicht da einfach eine Minute, um dem nachzuspüren. Und ich lade dann auch euch ein, zu kommen, mit zu steuern und zu beten über diese Sache. Dass wir da nicht zu sehr, zu schnell drüber gehen. Da draußen wartet der Alltag, der hat dich schnell wieder. Aber spür dem mal nach, was Gott dir sagt. Was ist dein Ort und dein Platz in dieser großen Aufgabe an uns alle, wirklich auch die in Kabul zu erreichen, sage ich jetzt mal pointiert.